Angriff auf Israel. Wo endet das? Wo führt das hin? Diese Frage möchte ich mit Hilfe eines Psalms von Asaf beantworten. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann öffnet bitte Psalm 83. Psalm 83 ist ein Lied Israels, ein hochprophetisches, wie wir gleich sehen werden, mit starken Parallelen zum aktuellen Geschehen in Israel. Mit Vers 1 beginnt so etwas wie das Präludium dieses Liedes, so sind auch Lieder bei uns aufgebaut, in der klassischen Musik eine Einleitung, ein paar Sätze und dann schließlich dann das Fine, das Fortissimo. Ja, die Einleitung in Vers 1 ist schlicht und informativ, ein Psalmlied von Asaf. Asaf war einer der drei Gesangsleiter bzw. Musikdirektoren aus dem Stamm Levi, die der König David zur Organisation des Tempelchores eingesetzt hat. In der ersten Strophe, die dann ab Vers 2 bis 5 beinhaltet, hören wir sein dringendes Flehen wegen einem verheerenden Vernichtungsplan. Er betet in Vers 2, bleibe nicht ruhig, o Gott, schweige nicht und sei nicht still, o Gott. Ja, und was ist der Grund für dieses leidenschaftliches Flehen um schnelles Eingreifen Gottes? Vers 3 sagt es, denn siehe, deine Feinde toben, und die dich hassen, erheben das Haupt. Sie machen listige Anschläge gegen dein Volk, verabreden sich gegen deine Schutzbefohlenen. Sie sprechen, komm, wir wollen sie vertilgen, dass sie kein Volk mehr seien, das an den Namen Israels nicht mehr gedacht werde. Vor 3000 Jahren geschrieben und es könnte nicht aktueller sein. Ist es nicht genau das, was Israel am 7. Oktober erlebt hat mit der Al-Aqsa-Flut der Hamas? An diesem Schabbat wurde zum Abschluss des jährlichen Laubhüttenfestes Simchat Torah gefeiert. Das ist so ein festlicher Freudentag über die Torah bzw. das Gesetz. Und genau diesen Tag suchte sich die islamistische Terrororganisation Hamas aus, um ein lange im Voraus generalstabsmäßig geplantes Massaker zur Vernichtung der Juden auszuführen. Sie machen listige Anschläge gegen dein Volk. Sie sprechen, komm, wir wollen sie vertilgen, dass sie kein Volk mehr seien, dass an den Namen Israel nicht mehr gedacht werde. Vers 3, deine Feinde toben, sagt Asaf. Im Morgengrauen durchbrachen Hamas-Terroristen aus dem Gazastreifen mit List und Gewalt die Grenze zu Israel, zerstörten über 20 israelische Ortschaften und richteten ein fürchterliches Blutbad an. Ja, es ist uns allen bekannt, sie entführten über 230 Geiseln, darunter über 38 Kinder. Ein 10 Monate altes Baby ist darunter. Eine Frau, die hat wohl, wenn sie noch am Leben ist, was wir hoffen, jetzt in der Gefangenschaft eher ein Baby bekommen. Sie misshandelten, folterten, ermordeten über 1300 jüdische Menschen. Seit dem Holocaust sind nie mehr an einem einzigen Tag mehr Juden ermordet worden als an diesem schwarzen Schabbat. Jemand hat es einmal so beschrieben, es gab Szenen entsetzlicher Grausamkeit, Barbarei, Verstümmelung, Zerstückelung, Vergewaltigung. Paare und Familienglieder wurden aneinander gefesselt, bei lebendigem Leib verbrannt. Ganze Familien wurden bei lebendigem Leib die Organe entnommen. Kinder mussten mit ansehen, wie ihre Eltern gefoltert und getötet wurden. Eltern wurden gezwungen zuzusehen, wie ihre Kinder die Augen ausgestochen, die Köpfe eingeschlagen, getragen wurden. Wohnzimmer, Küchen, Kinderbetten, Spielzeug, Babywiegen, Bäder, Rasenflächen und Autos. Überall das geronnene Blut der ermordeten Juden. Journalisten und Politikern wurde von den israelischen Behörden mit der Armeeführung ein 45-minütiges unzensiertes Video gezeigt. Sie verließen schockiert, verstört, weinend, zum Teil schon nach wenigen Minuten die Vorführung. Selbst arabische Knesset-Abgeordnete, die das gesehen haben, waren zutiefst erschüttert und haben gesagt, diese Bilder werden sie ihr Leben lang begleiten. Es gibt sogar Stimmen, die sagen, dass dies eines der bestialischsten Blutbäder der Menschheitsgeschichte war. Vielleicht denkt man jetzt, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ich meine, Gräueltaten, Mordtaten, Massaker, auch in viel größerem Umfang gab es in der Weltgeschichte doch schon immer. Aber seht ihr, was Israel am 7. Oktober erlebt hat, ist nicht mal den extremsten Hollywood-Filmemachern in den Sinn gekommen. In der Bibel lesen wir von Gräueltaten, dass in der Geschichte Israels die Feinde Männer, Frauen, Kinder umgebracht haben und sogar Schwangere aufgeschlitzt haben. Aber seht ihr, die Hamas ließ es nicht dabei bewenden, sondern sie schlitzte einer schwangeren Frau den Bauch auf, entnahm den Fötus, das kleine Ungeborene, und enthauptete es noch. Und der amerikanische Außenminister Anthony Blinken gab an einem Hearing in Washington Folgendes von einer vierköpfigen jüdischen Familie zu Protokoll. Dem Mann wurden die Augen ausgestochen, der Frau die Brüste abgeschnitten, dem kleinen Mädchen der Fuß abgehackt, dem Jungen die Finger abgehackt und anschließend wurde die ganze Familie ermordet. Und seht ihr, diese Abscheulichkeiten wurden schließlich ins Unermessliche gesteigert, als diese bestialischen Mörder am für den Schabbatmorgen gedeckten Tisch Platz nahmen und das vorbereitete Frühstück in aller Ruhe aßen. Und dabei fänden sie sich noch. Hamas bedeutet auf Arabisch Begeisterung, Eifer, Kampfgeist. Und es ist interessant, der Ausdruck Hamas kommt auch in der hebräischen Bibel vor. Die ersten beiden Erwähnungen finden wir in 1. Mose 6, Vers 11 und 13. Da könnt ihr gerne schnell aufschlagen, 1. Mose 6, Vers 11. Aber die Erde war verderbt vor Gott und erfüllt mit Frevel. Elberfelder übersetzt hier präziser mit Gewalttat. Und hier steht im Hebräischen Hamas. Könnt ihr gleich nebendran hinschreiben, Hamas. Dann Vers 13, da sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist durch sie mit Frevel erfüllt. Und siehe, ich will sie samt der Erde vertilgen. Und auch hier wieder mit Frevel steht das Wort Hamas, das eben auch Gewalttat bedeutet. In Obadja 1, Vers 10 heißt es später, wegen der Grausamkeit gegen deinen Bruder Jakob soll die Schande bedecken. Und auch hier wieder Hamas. Und seht ihr, genau das ist der Charakter, prophetisch schon vor 3500 Jahren in der Bibel niedergeschrieben. 3000 Jahren. Bitte vergessen wir, bei all den Diskussionen, die nun über das Geschehen in Gaza über uns hereinprasseln, von allen Seiten Diskussionen und Meinungen von Medien und Politik, vergessen wir die Tatsache nicht, es war ein grauenhafter Angriff auf Israel, gegen den sich Israel nun wehrt. Vielleicht noch ein Beispiel, auch damit wir die krassen Ausmaße verstehen. Wenn im Verhältnis der Einwohnerzahlen die Terroranschläge des 11. September in den USA mit dem Angriff des 7. Oktober in Israel verglichen würden, entsprechend aufgerechnet auf die unterschiedlichen Bevölkerungszahlen von ein bisschen mehr als 9 oder ein bisschen mehr als 330 Millionen, dann hätte es an diesem Tag in den USA nicht 3.000, sondern 40.000 Tote geben müssen. Das ist das Ausmaß, das Israel erlitt. Und seht ihr, während ein Massenmörder seine Taten vor der Öffentlichkeit versteckt und möglichst ungeschoren davonkommen will, haben diese islamistischen Schlechter ihre Taten der ganzen Welt präsentiert und sie erhalten noch Zustimmung und Applaus. Ein nie dafür möglich gehaltener Ausbruch weltweiten Antisemitismus tut sich vor unseren Augen dar. In Sydney vor der weltberühmten Oper riefen Demonstranten wenige Tage später: Vergaß die Juden! Leute, was haben diese Leute in diesem schönen Land Australien mit diesem kleinen Land Israel zu tun? In London stand auf einem Schild einer Demonstrantin: Lösch die Juden vom Angesicht der Erde aus. Weltweit auf den Straßen und in den sozialen Medien hört man den Ruf: From the river to the sea, Palestine will be free. Gemeint ist, dass er vom Jordanfluss bis zum Mittelmeer soll Palästina judenfrei sein. Und die UNO nimmt mit einer Zweidrittelmehrheit eine Resolution an über den Nahostkonflikt, wo die Hamas nicht einmal erwähnt wird, und die Schweiz hat auch dafür gestimmt. Liebe Freunde, ihr fragt euch vielleicht, so brutal, so schreckliche Begebenheiten, warum gehört das in einen Gottesdienst? Seht ihr, Dietrich Bonhoeffer in der Nazi-Zeit hat einmal gesagt: Nur wer für die Juden schreit, darf auch gregorianisch singen. Das will sagen, du kannst Gott nicht loben und gleichzeitig betreffend seinem Volk schweigen. Liebe Freunde, wir dürfen nicht schweigen, wenn Gottes Volk bestialisch abgeschlachtet und bedroht wird. Jesaja 62, Vers 1, da hören wir diese bekannten Worte, aber die sind jetzt gerade aktuell. Um Zions Willen schweige ich nicht und um Jerusalems Willen lasse ich nicht ab, bis seine Gerechtigkeit hervorbringt. Es ist ein biblischer Auftrag, für Israel einzustehen, nicht politisch sich einzumischen, nein. Geistlich beten, aber auch Farbe zu bekennen und sagen: Ja, ich stehe zu Israel. Nie wieder, hieß es nach dem Holocaust des Zweiten Weltkriegs. Aber was ist davon übrig geblieben heute? Stehen wir für Israel ein, flehen wir, wie es hier der Psalmist tut. Ich meine, man kann die Psalmen ja erklären als gesungene Gebete oder gebetete Lieder. Ja, machen wir es doch hier an der biblischen Anleitung und beten: Herr, bleibe, Psalm 83, 2, bleibe nicht ruhig, oh Gott, schweige nicht und sei nicht still, oh Gott. Ja, die ganze Welt schreit, aber Gott schweigt. Aber diese Zeit wird sich ändern. Ja, worum geht es in diesem Angriff auf Israel wirklich? Liebe Freunde, ein Angriff auf Israel ist immer ein Angriff auf den Gott Israels. Ich meine, das ist ja schon im Namen Israel. El ist der Name Gottes, Gottes Kämpfer. Israels Feinde sind immer zuerst einmal Gottes Feinde. Und unser Psalm, er bringt da den Fokus ganz klar auf diese Realität. Vers 3, denn siehe, deine Feinde toben. Und die dich hassen, erheben das Haupt. Also, es sind Gottes Feinde. Sie hassen den lebendigen Gott Israels. Und dann erst Vers 4 heißt dann, sie machen listige Anschläge gegen dein Volk, verabreden sich gegen deine Schutzbefohlenen. Sie sprechen, kommt, wir wollen sie vertilgen, dass sie kein Volk mehr seien, dass an den Namen Israels nicht mehr gedacht werde. Im Nahostkonflikt, liebe Freunde, geht es nicht um Land. Die Araber besitzen gesamthaft 360 Mal mehr Land als Israel. Im Nahostkonflikt geht es nicht um Ungerechtigkeit und Politik, sonst hätte das Problem längst gelöst werden können. Im Nahostkonflikt geht es um eine rein religiöse Auseinandersetzung. Liebe Freunde, es ist ein geistlicher Kampf gegen Gott und gegen seinen Heilsplan, den er auch in der Bibel uns offenbart hat. Sein geistlicher Kampf. Diesen grundsätzlichen Kampf, er begann schon in 1. Mose Kapitel 3, Vers 15. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Da geht es um den personifizierten Teufel in Form einer Schlange. Zwischen deinem Samen, ihrem Samen, er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Ja, und wer ist denn dieser Same von Anbeginn der Menschheitsgeschichte, gegen den sich diesen Kampf richtet? Es ist der Jude Jesus Christus. Jesus ist im jüdischen Lande von einer jüdischen Mutter geboren worden, als Jude. Jesus lehrte die Juden, er heilte die Juden, er starb als Jude und als Jude wird er wieder zum jüdischen Volk wiederkommen. Zacharia ist ganz klar, seine Füße werden stehen auf dem Uetliberg. Nein, auf dem Ölberg vor Jerusalem, liebe Freunde. Und seht ihr, gegen Jesus richtet sich der Kampf, der sich durch die ganze Menschheitsgeschichte sieht. Seine erste Ankunft sollte verhindert werden. Und so soll auch die zweite verhindert werden. Ich meine, in der ägyptischen Gefangenschaft wollte Pharao alle männlichen Neugeborenen ausrotten und wurde selber ausgerottet. Im 2. Mosebuch lesen wir darüber. Auf dem Weg durch die Wüste wollte Amalek das Volk ausrotten und er schlachtete die Schwächsten und Kranken ab, so die Nachzügler. Und Gott hat gesagt, vergiss es nie, was Amalek dir angetan hat. Und im Buch Esther, da finden wir diesen Haman, auch einen Abstammling von Amalek. Er hat es im damaligen Weltreich der Perser versucht, in alle Provinzen, von Ahasveros, das war das ganze damalige Welt, wurde der Erlass gegeben, an diesem einen Tag alle Juden zu töten, und nur weil er einen Hass auf den Mordechai hatte. Hitler hat es in der Neuzeit versucht, sie sind alle zusammen gescheitert, siehe, der Hüter Israel schläft und schlummert nicht. Angriff auf Israel ist Frontalangriff auf den Gott Israels. Und Samuel hat das in der Einleitung gelesen, Zacharia Kapitel 2, Vers 12. Wer euch antastet, der tastet seinen Augapfel an. Liebe Freunde, habt ihr schon mal so ein kleines Härchen oder so ein kleines Staubkorn mal im Auge gehabt? Oh! Obwohl es schon lang draußen ist, eine halbe Stunde lang hat man noch das Gefühl, es sei drin, oder? Das ist das Bild. So ist die Beziehung von Gott zu seinem Volk. So wichtig, so nahe ist ihm sein Volk. Wenn Islamisten gegen die Juden kämpfen, geht es letztendlich darum, wer der wahre Gott ist. der Allah des Islams, von dem es heißt, er habe keinen Sohn, oder der Gott der Bibel, bei dem sich alles um seinen Sohn dreht? Die Scharia, die religiöse Pflichtenlehre des Islams auf Basis von Koran und Hadith, sie teilt die Welt in zwei Gebiete. Ja, das war jetzt die falsche Folie. Dar al-Islam und Dar al-Harb. Der islamische Rechtsbegriff Dar al-Islam, auf Arabisch heißt das, beziehungsweise übersetzt vom Arabischen, Haus des Friedens, Dar Haus, al-Islam, des Islam, Haus, Islam heißt ja Frieden, bezeichnet alle Gebiete unter muslimischer Herrschaft. Und der arabische Begriff Dar al-Harb, also heißt wörtlich übersetzt Haus des Krieges oder besser Gebiet des Krieges. Das bezeichnet alle nicht unter islamischer Herrschaft stehende Gebiete der Welt, die noch erobert werden müssen. Dieses Konzept, das könnt ihr übrigens googeln, sogar Wikipedia schreibt es darüber. Es ist, jeder, der es wissen kann, der findet das. Also eine Zweiteilung der Welt, islamisch beherrscht und Gebiete, die noch eingenommen werden müssen. Auf der optisch sehr schönen saudischen Fahne, diese Schriftzeichen, die sehen so künstlerisch, so edel aus, da steht das islamische Glaubensbekenntnis, dass Muslime auf der ganzen Welt mehrmals beten. Da heißt es, ich bezeuge, es gibt keinen Gott außer Allah und Mohammed ist sein Gesandter. Das steht hier drauf. Das ist den Muslimen so wichtig, dass zum Beispiel wegen diesem Wortlaut die saudische Fahne zum Beispiel nie auf Halbmast hängen darf. Es geht ja um Allah. Und darunter seht ihr einen orientalischen Säbel, oder? Das wird dann so erklärt als Hinweis auf die glorreiche Vergangenheit. Liebe Freunde, das ist das Schwert des Islams, das die Welt einnehmen muss. Vielleicht fragt ihr euch, Freddy, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Liebe Freunde, wir durften als Missionswerk, ich denke ungefähr vor 15 Jahren, ein Interview mit dem damaligen israelischen Botschafter in Bern führen. Und anschließend an das Gespräch, da hat man ja nachher noch über das eine oder andere gesprochen, ist er dann aufgestanden und gesagt, ja, warte mal, ich bring dir gleich was. Und dann hat er mir eine Karte gegeben, ich habe sie übrigens hier original noch hier bei mir, ich zeige sie euch gleich, wo er gesagt hat, das ist mir gerade zugespielt worden. Und so sieht diese Karte auf. Guck mal, was da oben steht, die Vereinigten Staaten des Islam. Alles, was grün ist, ist Dar al-Islam. Alle anderen Farben sind Dar al-Harb, muss also vom Krieg und Schwert eingenommen werden. Und guckt mal, was hier steht, unten rechts, wie die Welt nach 100 Jahren aussehen sollte. Alles grün. Das sind keine Fantasien, liebe Freunde. Das ist Realität. Laut islamischer Lehre gilt, wenn ein Gebiet einmal unter islamischer Herrschaft war, ist es ein für allemal Dar al-Islam. Und weil der Koran die letzte Offenbarung Allahs ist und Mohammed das Siegel der Propheten, wird es auch so bleiben. Schlussendlich wird sich Allah durchsetzen. Denn die Bibel, sie ist ja das von den Juden und Christen verfälschte und deshalb auch ungültige Buch. Ein jüdischer Staat innerhalb von Dar al-Islam ist deshalb undenkbar. Und erst noch genau dort, wo es die alttestamentlichen jüdischen Propheten vorausgesagt haben. Ich meine, Israel ist tatsächlich im Herzen dieser grünen Landkarte. Und deshalb bezeichnet es der iranische Präsident als ein Geschwür im Körper des Islams, das entfernt werden muss. Seht ihr, nur so verstehen wir den islamistischen Hass auf den Judenstaat. Und das war auch der Grund, ich zitiere aus der NZZ vom 18. April 2006, wo der Ahmadinejad damals, der iranische Präsident, bezüglich Israel gesagt hat, die Herrschaft eines gewaltsamen und ungerechten Besatzungsregimes über die Muslime von Palästina steht gemäß dem Koran im Widerspruch zum Willen des Allmächtigen. Israel muss weg. Und das zeigt sich auch in dem viel zitierten islamischen Gebetsruf, Allahu Akbar. Bestimmt haben wir das schon mal gehört, oder? Ja, und was heißt das? Sagt es jetzt mal nicht. Alle Medien geben das wieder mit Allah ist groß, oder? Haben wir schon 100-mal gehört. Aber seht ihr, das ist einfach nicht wahr. Das ist nicht wahr. Wir haben hier im Missionswerk zwei fließend arabischsprachige Mitarbeiter und ich habe sie mehrmals gefragt, erklärt mir diesen Ausdruck, um was geht es hier und so weiter. Allahu Akbar bedeutet, Allah ist der Größte. Allah ist größer. Ja, bitteschön, größer denn als wer? Als alle anderen. Allah ist groß, liebe Freunde, heißt übersetzt Allahkbir. Aber das hört man nie. Nie. Also, wir werden von den Medien bewusst oder unbewusst getäuscht. Stimmt einfach nicht. Die wahren Absichten sind allen, die Arabisch können, klar. Allah ist der Größte. Und mit diesem Ruf Allahu Akbar, den die islamistischen Terroristen bei jeder Gelegenheit aussprechen, an diesem Tag, als der Überfall in Israel geschah, das haben ja Bilder aus Gaza, wo die Menschen, als sie diese Nachricht des Massakers vernommen haben in Gaza, nur noch Allahu Akbar geschrien haben und vor Freude geweint haben. Seht ihr, bei diesem Ruf Allahu Akbar zeigt sich die Geisteshaltung und der Kern des ganzen Konfliktes. Es geht nicht um Autonomie, Siedlungen oder teilweise Gebietsrückgaben, sondern um den absoluten islamischen Anspruch. Allah ist der Größte bzw. Größer. Ihm haben sich alle unterzuordnen. Toleranz und gleiche Berechtigung gibt es nicht. Aber seht ihr, die Legitimation dieses absoluten Machtanspruches ist so lange in Frage gestellt, so lange die Juden als kleine Nation an diesem Ort sind, wo es die Propheten gesagt haben, am Ende der Tage werde ich dich sammeln. Ja, nicht irgendwo, nein, genau dort im Lande der Väter, im Lande Israels. Und solange Israel an diesem Land festhält, solange steht der ganzen Menschheit, die es wissen will, die Wahrheit von 1. Mose 17, 8 und 21 vor Augen, wo Gott spricht, ich will dir und deinem Geschlecht nach dir das Land geben, darin du ein Fremdling bist, das ganze Land Kanaan zum ewigen Besitz. Und ich will ihr Gott sein, meinen Bund will ich aufrichten mit Isaac. Und dann 5. Mose 6, 4 bis 5. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit all deiner Kraft. Nun, das war die erste Strophe dieses Liedes von Asaf. Die nächsten werden wir kürzer behandeln. In der zweiten Strophe lesen wir, von Asaf, dass er eine mächtige Feindesallianz beschreibt. Diese Nachbarvölker haben sich also an einem Gipfeltreffen zur vollständigen Auslöschung Israels geeinigt. Der Psalmist, er schildert diese Verschwörung sehr detailliert. Ja, im Vers 6, sie haben einen einmütigen Beschluss gefasst. Sie haben einen Bund gegen dich geschlossen. Das wird wieder erwähnt. Das ist ein Bund nicht gegen Israel. Es ist ein Bund letztendlich gegen Gott. Die Zelte Edoms und die Ismaeliter, Moab und die Hagariter, Gebal und Ammon und Amalek, das Philisterland samt den Bewohnern von Tyrus. Auch Assur hat sich ihnen angeschlossen und ist den Söhnen Lots ein Beistand geworden. Außerhalb dieser Schilderung hier im Psalm 83 wird nirgends im Alten Testament eine solch eindrückliche Ansammlung von feindlichen Nachbarstaaten Israels genannt. Es gibt Ausleger, die diese Verse von Asaf, der, wie gesagt, dem Chorleiter Davids, auf die Kriege von David beziehen. Aber David hat nie gegen eine solch große Koalition von Feinden gekämpft. Andere sagen, dies hat sich in 2. Chronik 20 bei König Josaphat erfüllt. Aber dort werden nicht alle Nationen aus Psalm 83 erwähnt. Wiederum andere sehen darin einen Zusammenschluss der Feinde der Juden zur Zeit der Makkabäer. 1. Makkabäer 5 berichtet darüber. Aber dort leiten die Söhne Esaus den Angriff und nicht, wie es hier heißt, ist den Söhnen Lots ein Beistand geworden, hier im Vers 9. Eine hochinteressante Erklärung lieferte kürzlich Dr. Roger Liebe, vielleicht habt ihr es gesehen oder gehört, wo er über den Beschluss der Arabischen Liga von 1945 zur Ausrottung des Judenstaates das erklärt. Diese 10 Gebiete aus Psalm 83 fallen nämlich genau auf die 7 Gründungsstaaten der Arabischen Liga. Wir sehen sie hier, die sich dann auch maßgeblich im Krieg 1948-49 im sogenannten Unabhängigkeitskrieg gegen Israel beteiligten. Also Edom wird erwähnt, Ammon wird erwähnt, Moab, also die Edomiter, Ammoniter und Moabiter, die lebten auf dem Gebiet des heutigen Jordaniens mit der Nummer 1 hier auf der Karte. Die Hagariter lebten im südlichen Teil von Syrien. Tyrus und Gebal, das liegt auf dem Gebiet des heutigen Libanon. Die Ismaeliter und auch die Nummer 7, die ein anderer Bereich, das sind die Jemeniter, werden hier mit einbegriffen. Das sind Stämme aus der arabischen Halbinsel, natürlich mit Nummer 4 Saudi-Arabien und 7 die Ismaeliter, die auch von Jemen. Und dann die Nummer 5 Assur. Das liegt heute im Irak. Ich meine, das kann man geografisch ja nicht genauso eingrenzen. Da waren Teile vielleicht auch vom Iran dabei, von der Türkei, von Syrien, einfach in diesem oberen, nördlichen, nordöstlichen Bereich. Und Amalek, das befand sich in Negev und in der Wüste Sinai, dem heutigen Staatsgebiet von Ägypten. Ja, und das Philisterland, das ist natürlich der Gazastreifen, der ist so klein, den sieht man kaum auf der Karte. Ja, er sagt, das hat sich dort erfüllt und tatsächlich, wortwörtlich ist es genauso geschehen. Diese listigen Anschlag, diesen Zusammenschluss dieser 7 Nationen, die hier zusammengefasst dargelegt werden von Asaf, genauso hat es sich erfüllt. Der amerikanische Bibellehrer William MacDonald zum Beispiel, er sieht wiederum sehr große Ähnlichkeiten von diesem Psalm mit dem Überfall auch der rund um Israel liegenden Nationen an Yom Kippur 1973. Und Ich für mich, ich denke, all dies, ja, das hat sich erfüllt, aber das ist nicht die letztendliche Erfüllung. Es weist vielmehr hin auf den letzten Aufmarsch der feindlichen Nachbarn Israels, die den Judenstaat vernichten wollen, also auf eine endzeitliche Gesamt. Erfüllung. Ich werde dann gleich noch drauf zu reden kommen. Aber wenn wir vielleicht hier im Psalm noch weitermachen, die dritte Strophe, da erinnert dann Asaf sein Volk an überwältigende Siege in der Vergangenheit, wie Gott geholfen hat. Es werden hier mit den Versen 10 bis 13 kriegerische Ereignisse aus dem Buch Richter, Kapitel 4 bis 8 zitiert. Vers 10 heißt es hier, mach es mit ihnen wie Midian, wie mit Sisera, wie mit Jabin am Bach Kishon, die vertilgt wurden in Endor, zu Dünger wurden fürs Ackerfeld. Gott schenkte damals dem Volk Israel unter Deborah und Barak einen großen Sieg über Jabin, dem König von Hazor, über seinen Oberbefehlshaber Sisera und das ganze feindliche Midianiterheer. Es sollte dem Volk Israel in Notzeiten Mut machen, sich daran zu erinnern, wie Gott geholfen hat. Acht Verse 12 und 13 gehen dahin. Mach ihre Edlen wie Oreb und Seb, wie Sebach und Salumna, all ihre Fürsten, die sagen, wir wollen für uns in Besitz nehmen die Wohnungen Gottes. Auch hier wieder diesen Machtanspruch auf Gottes Land und Volk. Hier ein Vernichtungsplan der Midianiterfürstungen, die Wohnungen Gottes. Elberfelder sagt, die Weideplätze Gottes, die Gott seinem Volk schenkte, wo er sie wie ein Hirte weiden wollte, sie sollten den Juden ein für allemal entrissen werden. Und wieder war es der lebendige Gott, der eingriff und einen großen Sieg über die Feinde schenke. Und eben diese großen Siege in der Vergangenheit sollte, benutzte Asaf als Beispiele, um für Sieg in der aktuellen und zukünftigen Situation gegen die Feinde Israels zu beten. Und wir müssen sehen, Gott lässt Nöte zu, damit Israel erkennt, dass sie es eben nicht alleine schaffen. Jeremia 3,23 sagt das ja so berührend, wie ich meine, wahrlich, es hat Israel keine andere Hilfe als am Herrn, unserem Gott. Das ist ja die tiefe geistliche Realität. Das ist nicht der geniale Geheimdienst und das Militär, technologisch und alles. Wir haben das ja gesehen, die hochgerüstete, dieser Grenzzaun im Gazastreifen, er wurde mit ganz einfachen Mitteln ausgehebelt. Ja, es ist nicht ihre menschlichen Anstrengungen. Wir haben es gesungen, nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist soll es geschehen. Israel hat keine andere Hilfe als am Herrn. Und deshalb betet er dann auch in der vierten Strophe Asaf um ein massives Eingreifen in der Zukunft. Vers 14. Mein Gott, lass sie sein wie ein Blätterwirbel, mache sie wie Stoppeln von dem Wind, wie ein Feuer, das den Wald verbrennt und wie eine Flamme, welche die Berge versenkt. So verfolge sie mit deinem Ungewitter und schrecke sie mit deinem Sturmwind. Bedecke ihr Angesicht mit Schande, dass sie nach deinem Namen fragen, o Herr. Bilder, die wir verstehen. Eine sehr starke Sprache, die aber eben nicht auf vollständige Vernichtung aus. Es geht nicht um Genugtuung oder Rachsucht. Guck mal, was hier da steht im Vers 17. Das oberste Ziel dieses Liedes von Asaf ist die Ehre Gottes, dass sie nach deinem Namen fragen, o Herr. Das soll in dieser Situation geschehen, dass sie nach deinem Namen fragen. Und das ist es ja auch, diese Versöhnung mit Gott, die Paulus im Römerbrief so schön sagt. Wir haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Er ist die Rettung Israels. Er ist die Hoffnung Israels. Jesus ist die Zukunft Israels. Die aktuellen Ereignisse in Israel zeigen, die Schachfiguren werden aufgestellt. Man bringt sich in Position, eine große Bühne wird aufgestellt. Die Hamburger Wochenzeitung Die Zeit, sie titelte in ihrer Ausgabe vom 19. Oktober auf ihrem Titelbild, wo soll das enden? Wo soll das enden? Das hat mich damals, ich war an der Frankfurter Buchmesse, wo ich das gesehen habe, das ist mir ins Auge gesprungen. Weil, liebe Freunde, das ist doch die Frage, die uns alle bewegt. Wohin führt das? Was soll werden? Wo soll das enden? Sie haben hier aber genau die richtige Wortwahl getroffen. Und guckt mal, was die NZZ gestern auf der Titelseite schrieb. Hendrik, ich schalte. Der ist so lieb, da hinten in der Technik. Der schaltet mit und denkt mit. 2024 wird ein Höllenjahr. Was? Was? Ich habe gedacht, ich traue meinen Augen nicht. Da heißt es, und liebe Freunde, ich habe das Original noch mitgenommen. Da. Der Ukraine-Krieg dauert bald 2 Jahre, jetzt tobt auch noch der Gaza-Krieg. Kann es noch schlimmer kommen? Und die NZZ sagt lapidar, es kann. Es kann. 2024 wird ein Höllenjahr. Liebe Freunde, wo führt das hin? Weltweit besteht die reale Befürchtung, dass die Ansammlung gegnerischer nationaler Mächte der USA, Großbritanniens, Russlands, Chinas und anderer um Israel herum die Menschheit plötzlich in einen dritten, nicht konventionellen Weltkrieg stürzen könnte. Ganz im Süden von Israel, Jemen, das drittärmste Land der Welt, erklärt Israel einfach den Krieg und schickt aus über 1600 Kilometer Entfernung Raketen und Drohnen nach Israel. Was haben diese Leute da zu tun? Das drittärmste Land der Welt schickt Raketen nach Israel und erklärt den Krieg. Im Südosten die Hamas. Ich gehe nochmal da zurück, dass wir das nochmal sehen. Ja, da von der Nummer 7, da schicken sie Raketen nach Israel. Im Südosten die Hamas, im Osten auf dem Golan hier, man sieht das so ein wenig bei der Nummer 2. Die Syrer, im Norden die Hisbollah, 150.000 Raketen auf Israel gerichtet. Sie zünseln tagtäglich an der Lunte, jetzt wieder Raketenangriffe, 30 oder noch mehr gestern oder vorgestern. Und alle zusammen werden sie vom Iran unterstützt. Weiter nördlich dann die Türkei. Sie hat öffentlich, hat Erdogan gesagt, wir werden die Hamas unterstützen. Noch weiter nördlich dann Russland, seit neuestem mit dem Iran verbündet. Und wenn wir diese Konstellation aus Psalm 83 betrachten, dann sind die aktuellen Entwicklungen rund um Israel tatsächlich bedenklich. Tatsächlich bedenklich. Wo führt das hin? Wo wird das enden? Nur wenige Tage nach dem schrecklichen Angriff des 7. Oktober reisten nacheinander der amerikanische Präsident Biden, der französische Präsident Macron, der englische Premierminister Sunak und der deutsche Bundeskanzler Scholz nach Israel. Andere folgten auch. Ja, was sie denn dort alles mit dem Netanyahu, den sie vor allem vorher gemieden haben wie die Pest, auf einmal mit ihm besprachen. Was wurde da hinter den Kulissen besprochen? Liebe Freunde, wir wissen es nicht. Und wir müssen da auch sagen, dann ist es so. Ganz vieles, was tatsächlich auf der politisch-militärischen Bühne läuft, wissen wir nicht. Also maßen wir uns nicht an, da die großen Erklärer sein zu können. Was wir wissen ist, dass Gott im Regiment ist und dass er eben nicht schläft und schlummert. Und seht ihr, wenn man bedenkt, dass im östlichen Mittelmeer ein seit dem Zweiten Weltkrieg nie dagewesener Aufmarsch von gegen 80 NATO-Kriegsschiffen stattfindet, nebst den chinesischen, nebst den russischen und anderen, ja, dann fragen wir uns, steht ein umfassender Nahostkrieg bevor? Ich meine, chronologisch ist das schon interessant in Hesekiel, wenn wir in Kapitel 36, 37 die Wiederherstellung Israels sehen und dann Kapitel 38, 39 dieser Einfall von Gog und Magog auf den Bergen Israels mit der riesigen Vernichtung. Und im Kapitel 40 geht es dann nur noch um das tausendjährige Reich. Bis Kapitel 39 heißt es immer, du sollst den Herrn erkennen. Ab Kapitel 40 heißt es das nicht mehr, weil Christus im Land selber residieren wird, im tausendjährigen Reich. Ja, wir fragen uns hier, was steht an? Kommt da wirklich ein verheerender Krieg, an dem alle Beteiligten am Schluss sagen, jetzt müssen wir einen Friedensvertrag machen. Und der wird dann laut dem biblisch-prophetischen Wort mit dem Antichristen unterzeichnet. Und das wäre dann wiederum der Start in die siebenjährige Trübsalzeit, die im Buch Jeremia als die Drangsal Jakobs bezeichnet wird. Also eine Zeit, wo ganz besonders ein Gericht über Israel stattfinden wird. Das würde bedeuten, dass wir dann schon beim Herrn sind, liebe Freunde, entrückt. Was steht bevor, liebe Freunde? Ich weiß es nicht. Und auch wenn wir als Freunde Israels gerne wüssten und auch in der Schrift forschen, wie verhält es sich, wir müssen uns vor Spekulation hüten. Wir wissen es einfach nicht. Wir wissen den Ablauf biblischer Prophetie, aber den Zeitplan kennen wir nicht. Geht also nicht nach Hause und sagt, ja, der Mitternacht zu, ja, der Freddy, der hat gesagt, wir leben in Psalm 83. Nein, habe ich nicht gesagt, aber es läuft alles dahin. Liebe Freunde, wir müssen uns auch davor hüten, in dieser Situation negative Gefühle gegen Muslime zu entwickeln oder sie zu hassen. Nein, als Christen sind wir verpflichtet, unseren Nächsten zu lieben und unseren Feinden zu vergeben. Und Muslime sind nicht unsere Feinde und deshalb sollen wir für diese Menschen beten, dass auch sie Frieden im Herzen bekommen durch den Herrn Jesus Christus. Vergebung der Sünden, ewige Gewissheit. Während es im Arabischen immer heißt, Inshallah, das heißt, wenn Allah gnädig ist, das heißt, man weiß es nicht, wie es tatsächlich rauskommt, haben wir doch in der Bibel Gewissheit. Dies sage ich aber, dass ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt in Christus. Aufgrund unseres Psalmes wissen wir, wohin das alles führt. Und davon spricht letztendlich auch der überragende Abschluss dieses prophetischen Liedes. Das ist wie das Fine, ein Fortissimo, oder ich weiß nicht, wie man in der Musik dazu sagt, so in dieser Richtung. Vers 18, lass sie beschämt und erschreckt werden für immer. Lass sie schamrot werden und umkommen, damit sie erkennen, dass du, dessen Name Herr ist, allein der Höchste bist über die ganze Erde. Was lesen wir da? Wer ist der Höchste über die ganze Erde? Es ist der Herr. Es ist der Herr, der Gott Israels. Und seht ihr, ist es denn nicht derselbe, der Herr über die Erde ist, der in Offenbarung 19, Vers 16 erwähnt wird? Wo es von ihm heißt, er ist König aller Könige und Herr aller Herren, wird er genannt, so wie es die Lutherbibel sagt. Das ist unser Herr Jesus Christus. Oh, liebe Freunde, das ist der Abschluss, wohin es führt. Das ist die Wiederkunft Jesu Christi in großer Kraft und Herrlichkeit, wie es Matthäus 24, 30 sagt. Arno Gebelein, der Ausleger, sagt diesbezüglich, der Höchste über die ganze Erde, das ist Gottes Name während des tausendjährigen Reiches. Das steht auch am Schluss von dem Zacharia-Buch, Kapitel 14, wo es heißt, er wird König sein über die ganze Erde. Das ist dann diejenige Zeit, wo sich heute noch Undenkbares erfüllen wird. Jesaja 45, 23. Ja, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge schwören. Und das wird mit der Wiederkunft Jesu geschehen. Deshalb denke ich, dass alle bisherigen Ereignisse in Israels Geschichte nur prophetische Abbilder der letzten noch prophetischen endzeitlichen Erfüllung sind. Ja, es ist wie ein Vorspiel des endzeitlichen Totalangriffs auf Israel während der Trübsalzeit, der dann durch die Wiederkunft Jesu beendet wird. Das ist das Ziel. Ja, ich komme zum Schluss. Gibt es denn etwas, das wir auch persönlich mitnehmen aus den Ereignissen vom 7. Oktober? Ich denke schon. Ich denke schon. Von den 28 Kibbuzim, die angegriffen wurden, ihr seht sie hier alle zusammen, gab es einen Kibbutz ohne Tote, und zwar wegen einer jungen Frau. Ich habe noch einen Pfeil gesetzt. Kibbutz Nir Am. Schon mal gehört davon? Jeder Kibbutz hat einen Sicherheitsbeauftragten. Das ist also eine Person, die verantwortlich ist für die innere Sicherheit des Kibbutz. Im Kibbutz Nir Am war es die 26-jährige Inbal Rabin Lieberman. Sie hat bei einer Kampfeinheit in der israelischen Armee gedient. Das war die einzige Frau von all diesen Ortschaften, wo eine Frau die Verantwortung hatte. Am 7. Oktober wurde auch sie, wie alle rund um den Gazastreifen, von Raketen geweckt. Und die sind ja alle miteinander vernetzt über Handy. Und sie bekam dann sogleich von ihrem Sicherheitsoberbeauftragten eine Meldung, die soll sich still verhalten, mal abwarten und gucken, wie sich die Situation entwickelt. Aber sie sagte sich, diese Explosionen, die ich höre, sind anders. Sie vertraute nicht, was andere sagten. Sie hat sofort ihr Sicherheitsteam, das waren, glaube 8 oder 9 Männer, zusammengerufen, hat den Waffenschrank geöffnet, hat die schweren Waffen rausgegeben, hat sie alle auf verschiedene Eckpunkte, strategische Punkte des Kibbutz verteilt. Danach lief sie schreiend von Haus zu Haus und beorderte Familien, Kinder, alle in die Schutzräume. Und dann, als wenig später die Terroristen am Kibbutzzaun auftauchten, wurden sie alle erschossen. 25 Hamas-Kämpfer. Und seht ihr, das ist es, was wir lernen sollen. Inbal hat die Zeichen der Zeit erkannt, es läuft was anders. Und sie war wachsam. Das sollen wir auch. Zeichen der Zeit erkennen und wachsam sein. Jesus betont diese beiden Grundsätze bezüglich seiner Wiederkunft in Markus 13, 32 bis 37. Er betont, um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Nur der Vater. Wir wissen es nicht. Wir wissen es einfach nicht. Aber was sollen wir tun? Vers 33, habt Acht. Habt Acht. Achtet auf das Geschehen rund um euch. Und wacht und betet. Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Noch einmal diese Betonung. Wir wissen es nicht. Es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten Vollmacht gab und jedem sein Werk und dem Torhüter befahl, dass er wachen solle. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen, damit ihr nicht, wenn er unversehens kommt, euch schlafen findet. Was ich euch aber sage, das sage ich allen. Und jetzt hören wir es zum vierten Mal in diesem kurzen Text. Wacht. Wacht. Was bedeutet das, zu wachen? Es bedeutet, dem Herrn Jesus nachzufolgen. In aller Treue über seinem Herz zu wachen. Sprüche 4,23, mehr als alles andere behüte dein Herz. Also wache über deinem Herz. Sei bereit, wenn Jesus wiederkommt. Lebe in der Vergebung gegenüber deinem Ehepartner, Verwandten, Freunden, Bekannten, auf Arbeitsstelle, in Nachbarschaft. Lebe, wie du leben solltest, wie du es genau weißt, du solltest es tun. Tu es heute, verschiebe es nicht auf morgen. Sei wachsam in deinem ganzen Leben, in deiner Nachfolge Jesu. Sei treu und ja, habt Acht. Erkenne diese Zeit, in der wir leben. Und liebe Freunde, Jesus sagt, ja, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. So wie es über Israel heißt, dass seine Augen Tag und Nacht über Israel geöffnet sind, dass der Hüter Israels weder schläft noch schlummert, heißt es ja über uns sogar noch viel mehr. Jedes Haar an unserem Haupt ist gezählt. So einen herrlichen Gott haben wir. Ihm darfst du getrost vertrauen. Und Jesus sagt an anderer Stelle, Lukas 21, 28, wenn dies anfängt zu geschehen, all die Ereignisse, die wir jetzt auch rund um uns feststellen, dann versteckt euch, geht in den Bunker und hortet möglichst viel Nahrungsmittel, könnte ja bitter werden. So richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Jesus kommt wieder. Bist du bereit, wenn Jesus wiederkommt? Gott schenke uns alle Gnade, in dieser Wachsamkeit, in dieser Aufmerksamkeit zu leben. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Treuer Gott und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für dein wunderbares Psalmwort, das uns so viel zu sagen hat, unsere Zeit so spiegelt, wo wir aber noch weit darüber hinaus in kommende Ereignisse erinnert werden. Und Herr, letztendlich geht es darum, dass du deinen Plan erfüllst, dass du mit Israel zum Ziele kommst. Und Herr, noch einmal beten wir, ja, segne dein Volk Israel und errette sie aus diesen schrecklichen Nöten und erbarm dich auch über den Palästinensern und Muslimen, die auch so übel leiden über diesen Folgen, dass auch sie durch den Gott Israels Trost und Hoffnung finden. Und auch wir wollen solche sein, Herr, die nicht das Spektakuläre und aller möglichen Spekulationen sich öffnen, sondern wir wollen uns dir öffnen und uns dir ganz neu hingeben und sagen, ja Herr, wir wollen auf dich achten, auf dein Wort, auf diese Zeit. Wir wollen wachsam sein, wir wollen in der Nachfolge leben, von ganzem Herzen im Licht, gereinigt durch dein teures Blut, sodass wir von Herzen beten können, Maranatha, komme bald, Herr Jesus. Amen.